Ich freue mich, dass wir weiterfahren dürfen im Lukas-Evangelium. Die letzte Predigt aus dem Lukas-Evangelium war am 24. März. Es waren fast 4 Monate Unterbruch. Und ich weiß heute, dass sogar ein Abbruch geplant war vom Feind der Gemeinde. Aber der Herr ist Sieger und er hat Gnade gegeben. Wir kommen heute zu einem der eindrücklichsten Heilungswunder in den Evangelien überhaupt. Dort im Lukas 13 ab Vers 10. Auf den ersten Blick geht es um eine übernatürliche Heilung einer schweren körperlichen Behinderung. Es ist gleichzeitig aber eine aufrüttelnde Predigt, eine eindrückliche, bildhafte Gegenstandslektion, könnten wir heute etwas moderner ausgedrückt sagen. Es ist eine Erquickung und Ermutigung für alle Hoffnungslosigkeit und Auswegslosigkeit, was wir hier lesen werden. Ich möchte die Stelle zuerst lesen, Lukas 13, Vers 10 bis 17. Und es ist so wichtig, wie Manuel schon gesagt hat, dass wir dem Wort Gottes die gebührende Aufmerksamkeit auch schenken. Dass wir uns konzentrieren. Gott redet in seinem Wort. Und vielleicht, wenn wir dazu aufstehen, dass wir das auch ausdrücken können, dass wir uns auf sein Wort konzentrieren wollen. Lukas 13, Verse 10 bis 17. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Der Synagogenvorsteher aber war empört darüber, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge: Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen, und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach: Du Heuchler! Löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Wir nehmen wieder Platz. Als ich mich an die Vorbereitungen machte für diesen Abschnitt, habe ich nicht damit gerechnet, dass die Zeit nicht reichen wird, um darüber zu sprechen und das auszulegen. Aber es wurde mir bald klar, wie viel in diesem Geschehnis für uns ist, welche eindrückliche, eindringliche Predigt auch. Wir werden also auch sicher den nächsten Sonntag noch brauchen für diesen Abschnitt. Es werden hier in diesem gelesenen Teil vier Hauptpersonen beschrieben. Vier Persönlichkeiten, die direkt an der Situation beteiligt sind, nebst der Volksmenge. Wer gehört dazu, zu diesen vier Hauptpersonen? Was meint ihr?
Die Frau selber.
Die Frau, sicher.
Der Synagogenvorsteher.
Der Synagogenvorsteher.
Der Herr Jesus.
Der Herr Jesus. Die rechnen, die sind nicht hauptsächlich beteiligt. Aber eine vierte Persönlichkeit ist sehr beteiligt daran.
Der Satan.
Der Satan. Das sind die vier Hauptpersonen, über die wir uns einige Gedanken machen möchten. Da steht also in Vers 10, er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Eigentlich sollten wir das etwas besser, passender, wörtlicher übersetzen und dann heißt es eigentlich, an den Sabbaten war er, gemeint ist, gewohnheitsmäßig, war er jeweils in einer der Synagogen. Gedankenstrich. Zum Lehren, als Lehrender. Das ist die direkte griechische Übersetzung dieses Satzes. Also er war nicht einfach an einem bestimmten Sabbat zufällig in jener Synagoge. Es war selbstverständlich, es war normal, dass er, der Herr Jesus, am Sabbat in der Synagoge, in einer Synagoge war. Wie viel mehr ist es auch für uns Gläubige, das Selbstverständliche und Normale im Haus Gottes zu sein, wenn sich die Gemeinde versammelt. Wenn es für den Herrn Jesus normal war, wie viel mehr für uns. Und wir merken schon bei diesem ersten Vers, dass es wieder einmal um die Auseinandersetzung geht mit der wahren Bedeutung des Sabbats. Wieder einmal ist diese Thematik im Zentrum, der Sabbat. Beziehungsweise um die Auseinandersetzung mit der vertreten und heuchlerischen Auslegung der religiösen Elite zum Sabbat. Und ich möchte kurz einen Abschnitt lesen aus Lukas 6, den wir schon behandelt haben, aber es fasst die Problematik so gut zusammen. Sabbat, die religiöse Elite und die wahre Bedeutung des Sabbat. Wir wissen ja, geistlich gesehen, bedeutungsmäßig gesehen, ist der Sabbat eine Person. Diese ewige, herrliche Ruhe, das ist der Herr Jesus selber. Das ist die wahre geistliche Bedeutung des Sabbats. Es geschah aber auch, ich lese auch Lukas 6, ab Vers 6, Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in eine Synagoge ging und lehrte. Und dort war ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer lauerten ihm auf, ob er am Sabbat heilen würde, um einen Grund zur Anklage gegen ihn zu finden. Er aber kannte ihre Gedanken und sprach zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hatte: Steh auf und stelle dich in die Mitte. Da stand er auf und stellte sich dorthin. Da sprach nun Jesus zu ihnen: Ich will euch etwas fragen. Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Das Leben retten oder das Leben verderben? Und indem er sie alle ringsum ansah, sprach er zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Der aber tat es. Und seine Hand wurde wiederhergestellt und war gesund wie die andere. Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt. Was für ein Gericht, das sofort über diese Leute kam. Mit Unverstand erfüllt und besprachen sich miteinander, was sie Jesus antun könnten. Das stimmt uns so gut ein auf die gleiche Atmosphäre, wie wir sie hier vor uns haben. Der Sabbat, das war ja eine rhetorische Frage des Herrn. Der Sabbat ist dazu da, Gutes zu tun, natürlich. Gutes zu tun. Der Sabbat und damit auch die Versammlung des Volkes Gottes oder der Gläubigen und damit auch der Gemeinde heute. Die Versammlung der Gemeinde ist dazu da, Gutes zu tun. Und nicht Böses. Unter dem Deckmantel von Geistlichkeit und Frömmigkeit, die ja vielleicht die Gemeinde sogar noch geistlich weiterbringen sollte. Wie schlimm, wenn Böses noch fromm geistlich eingepackt wird, wie die Pharisäer Weltmeister waren darin. Und wenn hinter frommen Formulierungen, wenn wir daran denken, was der Synagogenvorsteher formuliert hat, wenn dahinter nichts anderes als Eigenwille und Bosheit steckt. Oder im Kapitel 6, sie kamen, um ihm aufzulauern am Sabbat in der Gemeinde Gottes, der dazu da war, Gutes zu tun. Und sie glaubten, Jesus würde sie nicht durchschauen. Sie glaubten, er würde es nicht merken. Das ist der Ausgangspunkt unseres Ereignisses. Und dann merken wir, wie der Herr in diesem Bericht seine Echtheit beweist. Wie er diesem Synagogenvorsteher und all seinen Mitpharisäern, wie er ihnen seine Echtheit vor ihren Augen beweist, mit dem Wunder, das er tut, einmal mehr. Der Herr Jesus ist nicht nur ein Lehrer von Theorie. Seine Lehre ist lebendig und praktisch und wirksam, wirksam. Hebräer 4,12. Es ist nämlich das Gleiche wie mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, die Bibel, sie ist lebendig, sie ist wirksam, sie ist schärfer als es steht sogar schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ich weiß nicht, wie viele zweischneidige Schwerter es auf dieser Erde jetzt im Moment gibt, aber dieses ist das Schärfste. Das Wort Gottes ist das Schärfste. Und es dringt durch und scheidet, steht dann. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Sind wir uns dem bewusst, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen? Dass es das tun möchte. Warum möchte das Wort Gottes Richtung der Gedanken und Gesinnungen unseres, meines Herzens sein? Hier und jetzt und heute und deines Herzens. Warum? Weil es der Herr Jesus gut mit uns meint. Weil er gleichzeitig nicht nur der Richter ist in diesem Sinn durch sein Wort über uns, sondern auch der Hohepriester und der Fürsprecher. Derjenige, der auf dem Thron der Gnade sitzt und zu dem wir Zugang haben, damit wir Gnade finden und rechtzeitige Hilfe und Barmherzigkeit finden. Aber dazu muss er aufdecken dürfen in unserem Herzen. Dazu muss er sein Werk tun dürfen an unseren Herzen. Dazu müssen wir bereit sein, ihm hinzuhalten. Es ist einfach, ihm nicht hinzuhalten. Leider. Einfach. Die Wirksamkeit des Wortes Gottes hängt auch sehr von unserer Einstellung, von meiner Einstellung. Darf das Wort mich korrigieren? Darf es trennen und scheiden? Selbst wenn es scheinbar schmerzt, aber es wird Segen herauskommen. Segen, der nicht morgen fertig ist, der in Ewigkeit bleibt. Und so beweist der Herr seine Echtheit vor ihren Augen. Er ist der Messias. Er ist es. Er kommt von Gott. Und noch eine Botschaft, die sie sahen vor ihren Augen. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden und in der unsichtbaren Welt. Alle Macht ist ihm gegeben. Das war nun also eine sehr auffällige Frau hier, wenn wir zu Vers 11 kommen. Eine sehr auffällige Frau in der Synagoge. Man sah ihr ihre unbeschreiblich große Not sofort auf den ersten Blick an. Das ist nicht immer so unter den Menschen. Bei weitem nicht immer so. Aber für diese Frau traf es zu. Auf den ersten Blick sah man ihr ihre riesige Not an. Sie konnte ihre Not nicht verstecken oder überspielen. Jeder, der sie sah, wenn er einigermaßen ein Herz in seiner Brust hat, muss sofort Mitleid haben mit der Frau. Und sie war nicht immer so. Sie war nicht immer so. So wie sie jetzt in der Synagoge saß. Es steht, seit 18 Jahren hatte sie einen Geist der Krankheit. Ich habe mir überlegt, was bedeutet dieses 18 Jahre? Kein Wort, keine Silbe im Wort Gottes ist zufällig oder bedeutungslos. Und wir finden jetzt nicht viele andere Stellen mit 18 im Wort Gottes. Aber es ist doch interessant, es gibt eine zweite Stelle und die ist im gleichen Kapitel. Das ist noch interessant. Sonst habe ich nirgends eine 18 gefunden im Wort Gottes. Lesen wir Kapitel 13, Vers 4. Oder ab Vers 3 zum Verständnis. Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel, und sie erschlug. Meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Ich glaube schon, dass das eine Bedeutung hat. Dieses 18 hier und von den 18 Jahren, die wir gelesen haben. Man könnte auch sagen, gut biblische Zahlensymbolik, 18, da gibt es keine bestimmte, weil es kommt ja nur an diesen zwei Stellen vor, aber zum Beispiel 3 mal 6 gibt 18. Und 6 ist eine wichtige Symbolik, es ist die Zahl des Menschen. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, die göttliche Zahl. 6 ist die Zahl des Menschen. Er kommt zu kurz in dem, was er sein sollte vor Gott. Es ist auch die Zahl des Bösen, die 3 mal 6. Vielleicht mag das noch auch eine Bedeutung haben hier, aber ich sehe viel eher eben den Hinweis aus Vers 4, den wir gelesen haben. Was will es sagen? Jeder von uns und jede von uns könnte so eine schlimme Krankheit bekommen wie diese Frau. Könnte, würde so aussehen wie diese Frau. Wir sind ganz bestimmt nicht besser als diese arme Frau hier. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Frau nicht dämonisch besessen war. Ganz sicher nicht. Sondern ein böser Geist, das war das Wirken Satans, durfte ihr Schaden zufügen, unter der Zulassung Gottes. Das kennen wir auch von Hiob. Satan durfte ganz direkt ihm Schaden zufügen, unter der Zulassung Gottes. Und wir kennen es auch von Paulus. Der Pfahl fürs Fleisch. Was war dieser Pfahl fürs Fleisch? Ein Bote Satans, der ihn mit Fäusten schlagen durfte. Unter der Zulassung Gottes. 2. Korinther 12, Vers 7. Diese Frau hier, sie war ganz schlimm. Wortwörtlich heißt es zusammengekrümmt. Zusammengekrümmt. Das heißt, ihre Wirbelsäule war massiv deformiert. Die Wirbelkörper waren massiv zusammengesintert, wie man dem medizinisch sagt. Vielleicht bildete ihr Oberkörper einen rechten Winkel zu ihren Beinen. Oder noch mehr als ein rechter Winkel. Als wir Kinder waren, da waren wir befreundet mit einer lieben Bauersfamilie im Berner Seeland, wo wir oft arbeiteten bei ihnen auf dem Biohof und auf unseren Knien jäteten und so weiter. Und diese Frau war für mich immer vorbildlich. Eine große, kräftige, stattliche Frau. Ich habe sie nach Jahrzehnten wieder einmal gesehen. Und sie sah genauso aus. Wisst ihr, wie einem das berührt? Genauso wie diese Frau hier. Mindestens ein rechter Winkel gegen den Boden. Wahrscheinlich war es eine schwere Form von Osteoporose, von Knochenschwäche. Setzen wir uns in diese Frau hinein. Welche Not, welche Demütigung. Wie groß die Schmerzen, Tag und Nacht, bei jeder Tätigkeit, bei jeder Bewegung. Ihre Beweglichkeit war massiv eingeschränkt und schmerzhaft. Es führt übrigens auch zu schlimmen Verdrängungen der inneren Organe, zu Fehlfunktionen und dadurch noch mehr Schmerzen. Und zusätzlich noch die Schmerzen und die Verkrümmung in der Seele, die das bewirkt. Dies wird so deutlich gemacht in unserem Vers 11, ganz am Schluss, wenn da steht: Und sie konnte sich gar nicht aufrichten. Auch dort griechisch wieder eine ganz starke Formulierung. Total unmöglich, völlig ausgeschlossen, nicht ein kleines, klitzekleines bisschen, überhaupt gar nichts bis zum Unmöglichsten, konnte sie sich irgendwie aufrichten, aus ihrer eigenen Kraft. Aufrichten, Anakypto, das gleiche Wort wie das zusammengekrümmt, heißt jetzt aufgekrümmt. Sie konnte sich nicht aufkrümmen. Und ihre Situation war durch nichts zu verändern, durch nichts zu verbessern. Selbst wenn die ganze Welt ihr hätte helfen wollen, sie war durch nichts zu verbessern. Sie war unheilbar. Aussichtslos, ihre Situation. Und wisst ihr, was vielleicht das Schlimmste war? Ihre Würde war ihr genommen. Dass der Mensch aufrecht gehen kann, seinen Kopf zum Himmel aufheben kann, das hat mit der Menschenwürde zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen sind. Unser aufrechter Gang. Wie muss sie sich oft wie ein Tier vorgekommen sein? Sie konnte nur noch auf die Erde blicken. Nur noch auf die Erde blicken. Aber jetzt kommt etwas sehr Erstaunliches. Gleich hier im Vers 11, weiter hinten, wird noch mehr Erstaunliches über die Frau gesagt. Da werden wir das nächste Mal darüber hören. Die Tatsache, dass sie eine Tochter Abrahams war. Überaus herrliche Tatsache. Aber hier im Vers 11, da lesen wir etwas höchst Erstaunliches, etwas Vorbildliches, etwas Lobenswertes zu dieser Frau. Ich weiß nicht, ob das sofort auffällt. Hat jemand eine Idee? Sie war da. Sie war diese Frau. Die war da in der Synagoge. Im Gottesdienst. Trotz ihrer überaus schweren Krankheit. Und wir können ganz sicher sein, hundertprozentig sicher, es gab keinen Rotkreuzfahrdienst. Keinen Rotkreuzfahrdienst. Sie war da, trotz Schmerzen bei jeder Bewegung, bei jedem Schritt. Sie wusste, dass sie dorthin gehörte. Solange sie sich noch irgendwie fortbewegen konnte. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ihr bewusst war, wenn es für sie irgendwo Heil, Erquickung oder Rettung gibt, dann zuallererst im Haus Gottes. Ist uns das auch bewusst? Lebst du mit diesem tiefen Bewusstsein? Wenn es Heil und Erquickung und Rettung gibt, dann zuallererst im Haus Gottes, in der Gemeinde. Ich glaube das. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich sehe es daran. Ich beobachte es daran, dass Satan, die vierte Hauptperson, dass Satan die Gemeinde möglichst wirkungslos machen möchte und lähmen und zum Stillstand bringen und da behalten möchte in diesem Stillstand und am liebsten zerstören möchte. Und ich kann euch versichern, wir wollen in aller Schwachheit, aber in der Gnade und in der Kraft Gottes vorwärts gehen. Das bekenne ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Vers 12 und 13. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, du bist erlöst. Eigentlich heißt es gelöst, herausgelöst von deiner Krankheit. Weil es ist ja eine Bindung. Es wird immer von Bindung gesprochen. Der Herr selbst spricht von der Bindung Satans, von der Kettung Satans. Und er sagt ihr: Die Ketten sind frei. Du bist gelöst aus dieser Bindung. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde sogleich wieder gerade. Wenn wir das hätten sehen können mit unseren Augen. Sogleich wieder gerade und pries Gott. Sie pries Gott. Sie wurde sogleich wieder aufgerichtet, an Ortho, aufgerichtet. Ihre Würde, ihre Seele, ihr Inneres, ihr Äußeres, aufgerichtet gegen den Himmel. Was für ein Zeugnis lesen wir hier über diese Frau. Über ihr, trotz der Krankheit, über ihre innere Ausrichtung, über ihren Glauben. Denn bevor sie ihn um Hilfe anrief, hat er sie erhört. Hat er sie zu sich gerufen und geheilt. Es ist gut möglich, dass sie nicht an die Möglichkeit der Heilung ihres Körpers wirklich glaubte. Das ist gut möglich. Aber sehr wohl glaubte sie an Hilfe, an Heil, an Erquickung, an Rettung in ihrem Innern durch den Herrn Jesus. Und was hat der Herr getan? Er hat auch ihren Körper geheilt. Wie traurig ist es doch heute, wo so viele Menschen in erster Linie Linderung und Heilung ihres Äußeren sich wünschen, ihrer körperlichen Leiden, Aber auch bei uns sollte unsere Priorität eine andere sein. Die Erneuerung des inneren Menschen. Das Wachstum des geistlichen Lebens in uns. Des Jesuslebens. Das Wachstum, die Zunahme der Jesusähnlichkeit. Das sollte unsere allererste Priorität sein. Und alles andere wird der Herr führen, dazugeben oder auch nicht dazugeben, zu unserem Besten. Und da steht im Vers 12, als nun Jesus sie sah. Als er sie sah. Als Jesus sie sah, was sah er in diesem Moment? Was sah er? Er sah alles an ihr. Restlos alles von ihr und in ihr, als er sie sah. Er sah und verstand jede Facette ihres Leidens, ihrer Schmerzen. Er wusste sofort alles. Er sah ihre Vergangenheit. Er sah auch, dass sie eine Sünderin war, die auch an ihrer Sünde schwer litt. Aber er sah auch etwas anderes in ihr. Er sah, dass sie Bußfertigkeit hatte und Glauben. Das eine ist nicht ohne das andere denkbar. Bußfertigkeit und damit Glauben. Das werden wir das nächste Mal noch genauer ansehen, warum ich das sagen kann, dass die Frau das hatte. Weil sie vom Herrn Jesus selber mit diesem Titel beehrt wird, eine Tochter Abrahams. Und wir werden sehen, wer die wahren Söhne und Töchter Abrahams sind. Eine Tochter Abrahams. Und genauso wie der Herr Jesus sie sah und durchschaute bis ins Innerste, genauso durchschaute er auch den Synagogenvorsteher. Völlig durchschaute er ihn. Er erkannte sein Herz, seine Gedanken. Er erkannte seine bösartige, menschliche, dämonische Weisheit. Seinen bitteren Neid, seine Selbstsucht, sein Lügen gegen die Wahrheit, Jakobus 3. Das ist nichts anderes als Heuchelei. Heuchelei ist Lügen gegen die Wahrheit. Etwas vorgeben, das nicht stimmt nach außen. Und dann steht hier weiter im Vers 12, der Herr Jesus, er rief sie zu sich. Ja, warum denn? Er rief sie zu sich, obschon sie so schwer behindert war. Musste sie zu ihm kommen. Was sie auch unverzüglich tat. Und damit einmal mehr ihren Glauben ausdrückte. Die Frau hatte Glauben. Sie hatte rettenden Glauben. Ich wünsche mir, dass wir alle immer sofort definieren können, was rettender Glaube ist, was er beinhaltet. Sie bewies ihren rettenden Glauben. Sie drückte damit aus, dass sie Sündenerkenntnis hatte, ein Sündenbewusstsein hatte, ein Unrechtsbewusstsein bei sich selber. Erste unabdingbare Zutat zum rettenden Glauben. Und sie bewies damit, als sie kam zum Herrn Jesus, dass sie Bußfertigkeit hatte. einsehen, was falsch ist, zugeben und die Richtung ändern wollen, die Gesinnung ändern wollen, Bußfertigkeit. Und sie bewies, dass sie sich demütigen, unterwerfen wollte unter den Herrn. Und damit ausdrücken, du hast in allem Recht, was du mir sagst, was du siehst in meinem Leben. In allem hast du Recht. Ich unterwerfe mich dir, Herr Jesus. Und die vierte unabdingbare Zutat zum rettenden Glauben, ihr Vertrauen auf diesen Herrn allein, auf nichts anderes. Allein auf Jesus hatte sie Vertrauen. Er allein konnte sie retten und heilen. Vier unabdingbare Zutaten zum rettenden Glauben: Sündenbewusstsein, Bußfertigkeit, Unterwerfung und Vertrauen allein auf den Herrn. Wir werden bald wieder darauf zurückkommen, wenn es um die enge Pforte gehen wird, schon bald in Lukas 13. Das ist eine wichtige Grundlage. Die enge Pforte. Warum werden so wenige Menschen gerettet? Was der Herr dann zu ihr sagt und das, was dann passiert, beweist, dass ihm alle Macht gegeben ist. Auch wenn Satans Macht groß erscheint, übermächtig aus unserer menschlichen Perspektive. Das ist so. Satans Macht ist aus unserer menschlichen Perspektive übermächtig. Aber hier lernen wir, sie ist sehr beschränkt. Aus Gottes Perspektive. Sie ist sehr beschränkt und nur unter der Zulassung Gottes noch überhaupt am Wirken heute. Das darf uns auch bewusst sein. Unser Herr Jesus Christus ist viel mächtiger. Er hat Satan vollständig besiegt. Und so wird einmal auch jedes Werk von Satan vollständig zerstört sein. Dazu ist erschienen, der Sohn Gottes, dass er die Werke des Satans völlig zerstöre. 1. Johannes 3,8. Und wir werden es einmal bezeugen können. Völlig zerstört, jedes Werk. Nicht der Herr und sein gewaltiges Werk wird überwältigt sein. Nein. Auch nicht seine Gemeinde wird überwältigt sein. Nein. Sondern das Werk Satans wird es sein. Besiegt schon jetzt und vollständig, restlos überwältigt und zerstört in naher Zukunft. In naher Zukunft. Satan hat ein überaus böses und zerstörerisches Werk geplant mit dem Leben und der Seele dieser Frau. Übrigens wie auch bei Hiob oder wie auch bei Paulus hat er genau den gleichen Plan gehabt. Oder auch wie bei der Gemeinde. Seiner Gemeinde. Auch in der Gemeinde Elk. Auch sie wird nicht verschont. Wie schlimm hat er diese Frau verkrüppelt und entstellt und entwürdigt als Mensch, der doch im Ebenbild Gottes aufrecht ist. Aber sein Plan ist nicht aufgegangen. Und er wird auch in Zukunft nicht aufgehen. Auch seine andauernden Anläufe und Anschläge gegen die Gemeinde werden nicht fruchten, wie er sich das in seiner Bosheit wünscht. Er wird nicht zum Ziel kommen. Denn der allmächtige Gott, der Herr Jesus Christus, wird alles wohlmachen. Wohlmachen. Sein gewaltiges Heilswerk, sein Sieg über Satan, wird nirgends so deutlich sichtbar und offenbar werden, wie an was? Wie an wen? Sein Sieg wird nirgends so leuchtend, wahrnehmbar, offenbar werden, wie an seiner Gemeinde. An seiner Braut, an seinen Kindern, an den wahren Söhnen und Töchtern Abrahams. Wir lesen darüber im 2. Thessalonicher Kapitel 1. Lest das mal. Was diese Welt sehen wird, wenn er zurückkommt mit seiner Braut, mit seiner Gemeinde. Ja, dieses gewaltige Heilswunder, das wir hier gelesen haben, es wird übrigens in alle Ewigkeit unser Herr dafür geehrt und angebetet werden. In alle Ewigkeit. Dieses gewaltige Heilswunder versinnbildlicht zwei Situationen. Vielleicht gibt es noch mehr, aber mir sind zwei Situationen aufgefallen. Es versinnbildlicht einerseits zuerst die Situation des normalen, in Anführungsstrichen normalen, sündigen Menschen. Alle Menschen sind oder waren wie diese Frau verkrüppelt und verkrümmt. Wir haben gelesen, die Zahl 18 spricht so laut davon. Wir alle waren betroffen. Und erst recht der Synagogenvorsteher. Wie verdreht und verkrüppelt und verdorben war er. Aber wie groß war der Unterschied zu dieser Frau. Sie wusste um ihren Zustand und sie bekannte ihren Zustand. Sie bekannte ihn in Bußfertigkeit und Glauben. Aber er, der Synagogenvorsteher, er strickt es ab. Er überdeckte es, wir könnten sagen, er überheuchelte es mit toter und falscher Frömmigkeit. Und das ist das Schlimmste daran, dass er noch Frömmigkeit dazu als Instrument nimmt. Das ist das weitaus Schlimmste daran. Jeder Mensch wird von Geburt auf verkrümmt von der Sünde. Und im Laufe des Lebens zunehmend verkrüppelt. Jeder Mensch. Die Sünde setzt uns gefangen. Auch uns Gläubige setzt die Sünde gefangen. Sie knechtet uns, sie bindet uns. Und statt dass wir uns frei bewegen und für den Herrn wirken und vorwärts gehen könnten, legt sie uns still. Sie lähmt uns und stürzt uns in Finsternis und Hoffnungslosigkeit. Und sie lässt uns nur noch nach unten schauen, auf die Erde oder auf unseren eigenen Bauchnabel. So schrecklich. Sie verspricht uns im ersten Moment Freude und Lust, Größe und Anerkennung von den Mitmenschen und gute Gefühle. Und dabei wird die Bindung immer größer und die Schmerzen immer größer. Die Sünde ist immer schrecklich und zerstörerisch. erst recht bei den Gläubigen, erst recht in der Gemeinde. Ist es uns nicht unter die Haut gegangen, was uns Richard auch am Mittwoch weitergegeben hat? Über den König und den Mann nach dem Herzen Gottes, David und seine Sündenspirale. Ist uns das nicht unter die Haut gegangen? Und wir sehen an diesem Beispiel auch, was uns zu Menschen nach dem Herzen Gottes macht. Es ist nicht unsere, vielleicht in Klammern, scheinbare Geistlichkeit, unser geistlicher Eifer. Es ist nicht, sind nicht unsere sichtbaren Erfolge, die uns zu Menschen nach dem Herzen Gottes machen. Es ist nicht unsere vielleicht hohe Stellung als Vorsteher oder als König sogar, sondern was machte David zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes? Ich denke, wir wissen es alle wieder. Seine Bußfertigkeit. Wie hat David diese Bußfertigkeit genannt übrigens? Er weiß das im Psalm 51. Ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Das war der eigentliche Grund, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das in dieser schlimmsten Sündenspirale. Das war der Ausweg. Und ein solches Zeugnis von Gott durfte er empfangen. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was? Nach all dem, was er gemacht hat? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Bußfertigkeit ist nichts weniger als wahrer Glaube. Wir haben gesagt, es gehört untrennbar zusammen. Das Gegenteil von Bußfertigkeit ist Unglaube. Sie ist unverzichtbar für den wahren Glauben, die Bußfertigkeit. Es ist echte Frömmigkeit, was dem frommen Synagogenvorsteher so sehr mangelte, so gravierend mangelte. Unmöglich kann sich der von Sünde zusammengekrümmte Mensch selber aufrichten, selber verbessern, selber rechtfertigen. Was will er vorbringen vor Gott, um sich zu rechtfertigen? Was? Warum sind wir immer so gut darin, Rechtfertigung zu suchen? Es gibt nichts, was dieser gekrümmte Mensch vor Gott vorbringen könnte. Nein, es gibt nur diesen Weg. Der Herr Jesus ruft genau diesen Menschen zu sich. Genau solche Menschen zu sich. Er ruft die von der Sünde Verkrümmten. Er ruft sie auf, ihm zu glauben. Ihm zu glauben. Und wir wissen die vier Bestandteile dieses Glaubens. Und dann kommt sofort seine Gnade und sein Heil auf sie und richtet selbst den verkrümmsten Sünder, den größten Sünder, gerade auf gegen den Himmel. Was für ein Heiland! Was für ein Heiland! Aber auch hier, was für eine herrliche Tochter Abrahams wurde aus dieser Frau, aus dieser äußerlich und innerlich derart verkrümmten und leidenden Frau. Auch wenn sie in ihrem weiteren Leben mit Sicherheit weitere Leiden zu tragen hatte. Mit Sicherheit weitere Leiden zu tragen. Aber es war ein großer Unterschied. Sie trug sie nicht mehr für sich oder wegen sich, sondern für den Herrn. Durfte sie jetzt Lasten und Leiden und Bedrängnis und Schwierigkeiten und Nöte und Verfolgung tragen. Wegen ihm, für ihn. Auf diese Weise durfte sie viel Frucht bringen für ihn, zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung. Ich lese noch einmal Vers 13. Und er legte ihr die Hände auf, und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Amen. Wie gesagt, möchten wir am nächsten Sonntag noch einiges auch zum Synagogenvorsteher sagen und zu den restlichen Versen in diesem bemerkenswerten Abschnitt aus dem Wort Gottes. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dürfen wissen, jedes Wort, das wir gelesen haben, ist wahr und es sich genau so zuträgt. Wir danken dir, Herr, dass diese Frau aufgerichtet ist worden, dass sie wieder hat können aufschauen, dass sie erneuert ist worden durch deine Kraft, ganz besonders so am inwendigen Mensch, Herr. Und dass sie hat dürfen aufrichtig weiterschreiten und Gnade um Gnade empfangen aus deiner Hand, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du so ein herrlicher Heiland bist, der Sieger von Golgatha. Herr, wenn du einen Mensch mit deinem Heil und mit deiner Gnade bekleidest, ist das nur der Anfang. Nur der Anfang. Und es folgt daraus heraus Gnade um Gnade um Gnade. O Herr, wir danken wir dir. Wie beugen wir uns vor dir? Wie demütigen wir uns vor dir, vor deinen Wegen, vor deinem Ratschluss? Du hast in allem Recht, Herr. Und so kannst du auch als jedes von uns wieder aufrichten und insbesondere deine Gemeinde wieder aufrichten und lösen, lösen und lassen, dass wir vorwärts gehen können und dürfen Gnade um Gnade empfangen aus deiner Hand. Herr, wir wissen nicht, wie schwer das der Weg noch wird. Aber wir wissen, dass du das Haupt bist, dass du der Sieger bist und dass du nicht zu überwinden wirst sein vom Feind und so auch nicht deine Gemeinde. Und darum sind wir zuversichtlich, Herr Jesus, und danken dir, dass du wirst in allem der Sieg haben, in allem wirst zum Ziel kommen, mit einem jeden von uns. Gib ihm jede Gnade, Herr. Schenk du, was nötig ist. Schenk du, was es braucht. Herr, deine Gnade ist so weit wie die Wolken gehen. Und noch weiter. Wir danken dir dafür. Amen.